It's all about Sex, Depressionsbehandlung und gelebte Sexualität. Wie passt das zusammen? Zunächst ein paar Appetitanreger. Im Hintergrund haben Sie jetzt schon ein Bild möglicherweise wahrgenommen, wo Sie erstmal gar nicht wissen, was das ist. Vielleicht erkennen Sie, dass das Haut ist. Und derart ambiguöse, also so mehrdeutige Reize nimmt man auch ganz gern in der Forschung, zum Beispiel in der Bildgebung, um im MRT, um im Scanner Neugier auszulösen und dann zu schauen, welche Hirnareale aktiviert werden. Neugier, Lust ist auch ein ganz wichtiges Thema im Rahmen von Sexualität, aber auch bei Depression, weil es eben oft beeinträchtigt ist bei der Depression oder aber eben auch bei der sexuellen Luststörung. Und wenn man diese Neugier aktiviert im Scanner, kann man ganz gut sehen, welche Hirnareale aktiviert sind. Das ist vor allem der Gyrus Cinguli, aber auch die Inselregion. Und was man in der Bildgebung auch sieht, ist, dass wenn wir besonders neugierig sind, dass dann unsere Merkfähigkeit besonders gut ist. Das wissen wir ja alle noch aus den Examina. Wenn wir irgendwas besonders spannend fanden, irgendeinen Stoff, unsere Neugier sehr groß war, dann haben wir uns den Stoff in der Regel auch sehr gut gemerkt. So ist das mit Bildern auch. Und so ist das aber auch bei der Entstehung von Partnerschaften. Das war natürlich, wenn wir ein gemeinsames, sehr positives Erlebnis haben, wenn wir sehr neugierig sind auf diese Person, dass das die Bindung sehr stark unterstützen kann. Ja, heute insofern Appetitanreger, die sowohl Menschen brauchen mit Depressionen, nicht damit sie mehr essen, sondern damit sie wieder dieses Verlangen nach Leben auch haben, also Lust auf Leben haben. Gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Depression als Ursache sexueller Störung zum einen. Dann die Seite Antidepressiva als Ursache sexueller Störung und dann aber auch im Teil 3, wie Depressionsbehandlung und Sexualität zusammenpassen, auch ganz gut dann als Überleitung zu Frau Bragagna. Kurze Erinnerung, das wissen wir alle sehr genau, wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, ob jetzt hier überwiegend Psychiater, Nervenärzte sind, aber wahrscheinlich auch viele Allgemeinmediziner, oder? Ja, genau. Dann ist es ja gar nicht schlecht, nochmal einen Blick auf die Kernsymptome und die akzessorischen Symptome der Depression zu werfen. In der Mitte in Rot sehen Sie die drei Kernsymptome: Verlust von Interesse und Freude, die Anhedonie, dann die depressive Stimmung und der verminderte Antrieb. Und mindestens zwei von diesen drei Kriterien müssen ja vorhanden sein. Und dann noch mindestens zwei aus diesem Kreis drumherum, wie zum Beispiel Ängste oder Gefühl von Schuld, Wertlosigkeit, Suizidgedanken, um die Diagnose einer Depression stellen zu müssen. Und dann in Sternchen jetzt noch dabei gefügt, einige Symptome, die wir unter dem sogenannten somatischen Syndrom wiederfinden. Dafür gibt es tausende von Namen, endomorphes Syndrom, melancholische Depression. Ich habe es deswegen nochmal so explizit gemarkert, hier Appetitminderung, Gewichtsverlust, weil dort auch der Libidomangel erwähnt wird, also der Verlust an sexueller Lust, was ja nicht selten ist, wie wir gleich sehen werden. Was ist den Patienten wichtig? Ganz kurzer Blick auf diese Umfrage aus Deutschland, wenn es um das Thema Behandlung geht. Wir wollen ja heute diese Schnittstelle zwischen Depression, Sexualität und Behandlung verstehen und gucken, wie kriegen wir das zusammen. Und das sind jetzt hier mal über 200 Patienten mit Depression in Deutschland gewesen, die man gefragt hat, was ist dir wichtig in der Depressionsbehandlung? Und da würde man denken, die Behandlung der Depression an sich muss doch an Nummer 1 stehen. Das steht aber gar nicht so weit oben, sondern relativ weit unten, wie Sie sehen. Und die Patienten sagen oftmals, ich will vor allem, dass mein Energieniveau, diese Müdigkeit weggeht. Und ich will auf gar keinen Fall, dass nach mehr als 2 Wochen ausgeprägte Nebenwirkungen noch da sind von der Medikation, die ich dann nehme. Also überraschende Ergebnisse, aber vielleicht auch Ergebnisse, die uns deutlich machen, warum viele Patienten nach einer gewissen Weile die Medikamente nicht mehr nehmen. Weil zum Beispiel Sedierung eingetreten ist, Beeinträchtigung der Konzentration, weil sie vielleicht dicker geworden sind oder weil es sexuelle Dysfunktionen sich eingestellt haben. Also das wären so 3 ganz häufige Gründe dafür, warum Patienten ihre Medikamente dann auch absetzen. Wenn wir auf die Sexualität gucken, ist die Prävalenz von sexuellen Dysfunktionen, Funktionsstörungen häufig, je nach Studie 50-70% bei Menschen mit Depression und gleichzeitig und je nach Studie muss man sich natürlich fragen, ist das jetzt morbogen, liegt es an der Depression oder ist das pharmakogen? Waren wir das als Ärztinnen und Ärzte, dass wir mit unserem Medikament das vielleicht verursacht haben? Und dieser Blick, diese Zweiteilung, das hatte ich Ihnen ja auch gezeigt, Das wollen wir uns heute mal angucken. Und dafür ist es eben auch wichtig, dass wir mit unseren Patienten über Depressionen sprechen. Insofern am Anfang noch ein klein wenig Motivationsarbeit für das Thema Sexualmedizin zu begeistern. In Deutschland wird es ja sehr wahrscheinlich als Zusatzbezeichnung jetzt demnächst auch erscheinen, was uns sehr freut in Deutschland, damit hoffentlich viele Ärzte diese Zusatzbezeichnung machen. Erstens, es gibt eine starke Beziehung zwischen sexueller Gesundheit und Lebensqualität, auch unabhängig von Stimmung. Gerade soziale Bezüge sind ja unglaublich wichtig für uns. Spielt Partnerschaft, Sexualität mit rein. Sexuelle Probleme zweitens können als Teil einer Depression auftreten und dann als zusätzlicher Stressor, gerade so mittel- und langfristig empfunden werden, wenn es da auch nicht funktioniert. Und drittens, medikamenteninduzierte sexuelle Dysfunktion können die Adhärenz verschlechtern. Das hatte ich eingangs auch schon erwähnt. Sexualität hat salutogenes Potenzial, also das müssen wir auch sehen, Partnerschaft eben auch, da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die das sehr gut untersucht haben. Wir haben so ein bisschen endokrinologisch und auch immunologisch untersucht und diese Arbeiten hier unten, die finde ich sehr gut, die haben sich Partnerschaften angeguckt und haben sich insbesondere die Partnerschaften angeguckt, die eigentlich mit gar nicht so guten Voraussetzungen an den Start gegangen sind, dann aber trotzdem zusammengeblieben sind. Das waren zum Beispiel Partnerschaften, wo einer oder beide einen hohen Neurotizismuswert aufwies, also das ist Kränkbarkeit, Empfindsamkeit, Depressivität, ängstlich, verunsichert vielleicht auch. Oder es waren Paare mit einem sehr unsicheren Bindungsstil aus der eigenen Biografie, wo man sagt, Mensch, der hat noch gar keine guten Bindungserfahrungen in der eigenen Familie gehabt. Wie soll das in der Partnerschaft klappen? Und was man bei denen gesehen haben, wie gerade McNulty und Russell, was man bei denen gesehen hat, ist, dass insbesondere die länger zusammenblieben oder eine gute Partnerschaftsqualität aufwiesen, die es geschafft hatten, eine gemeinsame Sexualität zu leben. Uwe Hartmann in Hannover sagt immer so ein bisschen, die gemeinsame Sexualität ist wie so ein klein wenig der Kitt in der Beziehung, der auch manches zusammenfügt, was schwierig ist in dieser Beziehung. Also es lohnte sich in diesen Paaren da zu investieren. Insofern sind das sehr schöne Untersuchungen, die das nochmal zeigen. Hier für die Ökonomen unter Ihnen oder Sie haben sicherlich auch Angestellte in der Praxis eine Studie, die ich kurz vorstellen will, von Ökonomen gemacht, die sich gefragt haben, macht die Sexualität irgendwas am Arbeitsplatz eigentlich auch? Die sogenannten Spillover-Effekte, sagen die hier so ganz schön. Und haben sich also gefragt, wenn jemand also vorher partnerschaftlichen Sex hatte zu Hause, ist der irgendwie am nächsten Tag am Arbeitsplatz besser drauf? Und das haben die in der Tat auch rausgefunden. Sie haben gesehen, ja, Sex zu Hause führte zu mehr positiven Emotionen am Folgetag bei der Arbeit, unabhängig von der Beziehungsqualität erstmal, interessant. Zweitens, Sex zu Hause erhöhte sowohl die Arbeitszufriedenheit als auch das Engagement bei der Arbeit als eine Funktion, nämlich genau dieser positiver Emotionen. Und leider auch umgekehrt, Stress bei der Arbeit, Konflikte bei der Arbeit wirken sich natürlich auch auf Familie, Beziehung unwahrscheinlich und auch auf die Wahrscheinlichkeit für Sex aus. Also da haben wir eine Wechselwirkung und da kann jeder aber sicher mal oder sein, ja mal gucken, wie das so in einer persönlichen Empirie ausschaut. Letzte Studie zur Motivationsarbeit, Beziehung überhaupt, Thema Glück hier in dieser Arbeit, eigentlich eine epidemiologische Untersuchung, Herzgesundheitsstudien oftmals, wo man geguckt hat, ob Glück, Beziehung ansteckend ist. Sehr glücklich sind insbesondere die gelb-grünen Cluster, die Sie hier sehen. Das hat man auch über viele Jahre sich dann so angeguckt, wie sich das entwickelt. Hat sich dann auch gefragt, wie viele glückliche Menschen brauche ich denn um mich herum? Was tut mir selbst denn gut? Dass das Glück so gewissermaßen ansteckend ist. Und hat hier auch gesehen, ja, ein glücklicher Mensch, zwei glücklicher Mensch, drei glückliche Menschen in meiner Umgebung, die tun mir gut. Irgendwann ist ja dann auch mal so ein Sättigungseffekt erreicht. Und dann hat man sich an zweiter Stelle gefragt, wer muss das denn sein aus meiner Umgebung, der mich besonders glücklich macht, der, wo so eine gegenseitige Ansteckung auch ist. Und hat gesehen, ja, eine wichtige Freundschaft beispielsweise, dann aber auch sogar der Nachbar um die Ecke. Der kann ja auch unglaublich stressen, wie wir wissen, wenn er laut ist und wir den nicht mögen. Und jetzt müssen sich alle Paartherapeuten so ein bisschen festhalten, beziehungsweise die, die noch verheiratet sind unter ihnen und zu Hause noch der Ehepartner lebt, Co-Resident Spouse, da sehen Sie die Konfidenzintervalle, die schrappen hier kurz an der Nulllinie lang. Also das, ich sage mal, das ist schon fast ein Risikofaktor, zu Hause noch den Ehepartner zu haben. Aber das meine ich natürlich humoristisch, weil wir wissen, klar, das ist Potenzial für Konflikte, aber auch Potenzial für unglaublich viel Positives. Und das zeigt diese Studie eben auch. Ja, sexualmedizinische Grundversorgung, dafür treten wir ja mal so ein bisschen an, Frau Braganja und ich, die Basics in der basalen Versorgung eben auch zu vermitteln. Und diese beiden Menschen kennen Sie, oder? Wer ist das? Richtig, genau. Masters und Johnson, 60er Jahre, damals genauso wie heute wichtig, schwierig, Sexualforschung überhaupt zu machen in den USA. Aber sie haben es gemacht und haben die Sexualität vermessen, physiologisch vermessen, könnte man sagen. Aber nicht nur das, sondern sie sind eigentlich auch die Protagonisten der ersten Sexualtherapie, von der heute noch ganz viele Elemente genutzt werden. Total praktisch der Ansatz natürlich, nicht nur drüber reden, sondern die haben jetzt richtig die Paare dann manchmal auch ein, zwei Wochen bei sich gehabt oder im Hotel, wo sie dann wirklich intensivst behandelt haben. Und sie haben als Erste diesen Reaktionszyklus beschrieben mit diesem, mit dieser ansteigenden Erregung, mit dieser Plateauphase, dann dem Orgasmus und hier der Auflösung danach. Und Sie müssen mir noch sagen, wo sind die Männer und wo die Frauen hier abgebildet? Unten sind die Männer, Refraktärphase stärker ausgeprägt oder deutlicher beschrieben, eben auch als bei den Frauen, schon damals hier ein viel variableres Bild gezeigt, hier mal ohne Orgasmen, mit mehreren Orgasmen, schon damals viel genauer darauf eingegangen. Das Modell ist natürlich immer weiterentwickelt worden, von Helen Kaplan beispielsweise oder auch Rosemarie Besson, gerade auch der Zyklus der Frau noch mal viel dezidierter untersucht und auch gesehen, da gibt es viel mehr unterschiedliche Szenarien, wie Sexualität initiiert werden kann. Das ist nicht immer die Lust, wie es vielleicht etwas häufiger beim Mann beschrieben ist, die sofort da ist und dann sich darstellen möchte, beziehungsweise früher sprach man ja so auch die bösen Zungen so ein bisschen vom Dampfkesselprinzip, wo sich beim Mann was aufstaut. Aber das ist ein bisschen unfair den Männern gegenüber. Sexualität und der Reaktionszyklus ist dann auch natürlich in der Bildgebung untersucht worden. Das möchte ich Ihnen nur kurz zeigen, wo man die verschiedenen Phasen, hier oben sehen Sie den Reaktionszyklus, wieder eben auch verstehen möchte, das Wanting, das Liking, das Learning, das sind Begrifflichkeiten, die wir auch aus der Sucht Medizin kennen. Und die verschiedenen Areale in Orange leuchtet es dann auf, während sich die Erregung dann, während die entsteht, hier auch der Gyrus cinguli insbesondere dabei, und blau, das sind Areale, die eher runterreguliert werden. Und das ist natürlich ein feines Spiel von Exzitation und Inhibition. Während wir hier sitzen, dominiert natürlich in der Regel die Inhibition, weil Sexualität hier völlig inadäquat wäre. Und in der sexuellen Situation muss die Inhibition dann ja weg, damit die Exzitation eine Chance bekommt. Und warum Konkordanzen auch zu Depressionsmodellen? Ja, weil da auch der Gyrus cinguli beispielsweise oder der Mandelkern eine große Rolle spielt. Aber der Mandelkern eher im negativen Sinne, weil oftmals die Angst dort ja auch eine Ursache ist, warum der Mandelkern so stark feuert. Also, das sind eben weitere Untersuchungen, die dort die unterschiedlichen Hirnareale aufgezeigt haben. Und wenn wir jetzt behandeln, ist es gut, sich an die Basics nochmal zu erinnern. Manche von Ihnen supplementieren ja vielleicht auch mit Sexualsteroiden, verschreiben Testosteron. Ich selbst mache es jetzt als Psychiater, Neurologe nicht, aber gebe Testosteron-Antagonisten, Cyproteronacetat beispielsweise, in Fällen von Hypersexualität, sexuellen Deviationen, Pädophilie beispielsweise, wenn die Patienten sagen, ich habe Angst, dass meine sexuellen Fantasien zur Tat werden, ich bin mir unsicher, ob ich das kontrollieren kann. Und da kann man dann mit den Testosteron-Antagonisten, mit Cyproteron-Acetat oder auch GnRH-Analoga ja also relativ gut dieses Netzwerk, wofür das Testosteron oder seine Metabolite im ZNS ja zuständig ist, relativ gut runterfahren. Also wie als würde man den Stecker aus der Steckdose ziehen, sprich diese Menschen respondieren dann auf visuelle sexuelle Reize auch viel schwächer. Das sieht man in der Bildgebung eigentlich auch ganz gut. Das ist jetzt der Schauplatz, wo es auch wichtig im Kontext von Depressionen wird. Sie sehen hier gelb, grün und rot, drei Systeme, die wir ja permanent mit unseren Medikamenten beeinflussen. Und in Bezug auf Sexualität ist das Noradrenalin gelb. Da brauchen wir ein bisschen, aber nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Das ist so eine gewisse psychophysische Aktivierung. Dopamin ist sicherlich förderlich, das vermittelt sexuelles Verlangen. Und die meisten Serotoninrezeptoren, das werden wir gleich noch sehen, sind hemmend auf sexuelle Funktionen. Das gucken wir uns gleich noch etwas genauer an. auch wo das lokalisiert ist. Wichtig vielleicht noch die Neuropeptide Prolaktin, das bestimmen Sie ja gelegentlich, einfach um zu gucken, ob eine chronische Hyperprolaktinämie vorliegt, das ist auch sexuell hemmend, oder unsere Schmerzpatienten, die ja unter Opiaten oftmals auch sagen, die sexuelle Lust ist deutlich beeinträchtigt. Also viele Gründe, die Sexualität beeinträchtigen können, aber Parkinson-Patienten behandeln Sie ja vermutlich auch einige von Ihnen. Haben Sie darunter auch schon Nebenwirkungen gesehen bei Gaben von L-Dopa, Dopaminagonisten in Richtung Verhalten? Da sind ja auch Verhaltensstörungen beschrieben. Wenn Sie hier zu stark ansteuern mit L-Dopa, Dopaminagonisten, wie zum Beispiel pathologisches Spielen, exzessives Kaufen oder sogar Sexsucht. Das ist unter den Dopaminagonisten, vor allem den D3-Agonisten, häufiger beschrieben als unter L-Dopa. Nochmal eine wichtige Nebenwirkung, wenn wir das System hier zu stark stimulieren. Schauen wir kurz auf Serotonin, weil es so komplex ist und weil wir auch im Kontext mit Antidepressiva, mit Vortioxetin uns dort mal etwas genauer beschäftigen müssen. Es wird ja insbesondere im Hirnstamm synthetisiert, Nucleus raphe, mit Projektion ins limbische Nervensystem, hier mediales präoptisches Areal im Hypothalamus, Nucleus accumbens, medialer präfrontaler Kortex, aber auch runter ins Spinalmark. Und Sie sehen hier, das Serotoninsystem ist komplex, mindestens 7 Subrezeptoren und von denen dann wiederum noch weitere Subrezeptoren, die von Bedeutung sind. Und die meisten sind rot, einer ist grün. Nur die Stimulation von 5-HT1A hat in sexueller Hinsicht positive Effekte. Das können wir uns schon mal merken, weil wenn wir gleich auf die Antidepressiva gucken, ist das wichtig zu verstehen. Wenn wir den serotonergen Tonus einfach nur so erhöhen, dann werden auch alle möglichen anderen Rezeptoren angesteuert, 1b, 1c, 2c, und die sind vor allem inhibitorisch auf sexuelle Funktionen, weil sie indirekt dann wiederum auch das Dopamin runterregulieren. Hier unten blau, schon mal 5-HT6 und 7 habe ich einfach mal blau gemacht, weil Substanzen wie Duloxetin oder Vortioxetin recht gut untersucht sind in Sachen Kognition. Und über einen Antagonismus an diesen beiden Rezeptoren, vermutet man, werden wahrscheinlich diese prokognitiven Effekte vermittelt. Also Sie sehen, wie komplex das Serotoninsystem ist. Da muss man dann schon etwas genauer hinschauen, was das Medikament wo eigentlich macht. Sie wissen auch, die Triptane, die 5-HT1B und D Agonisten wiederum machen was mit Gefäßen im ZNS. Also recht komplexe Wirkung. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann mal ins F52-Kapitel schauen, wenn Sie mit Sexualität, sexuellen Funktionsstörungen zu tun haben, um sich nochmal so ein klein wenig zu erinnern, was ist dort nochmal kodiert. Es kommt jetzt ja bald ICD-11 oder ist auch, glaube ich, schon verabschiedet. DSM-5 ist auch da und hier sind Störungen der Motivation beschrieben, also Mangel an sexuellem Verlangen beispielsweise, viele Funktionsstörungen, wie zum Beispiel Orgasmusstörung, Erektionsstörung, vorzeitiger Samenerguss, Vaginismus, was eigentlich eine starke Angst ist, eine phobische Angst davor, dass da unten irgendwas rein soll, was Schmerzen verursachen kann. Hier die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, gesteigertes sexuelles Verlangen, gehe ich ganz kurz gleich mal drauf ein. Und im DSM-5 ganz gut beschrieben auch die Tatsache, dass unsere Medikamente ja auch sexuelle Dysfunktion verursachen können. Gesteigertes sexuelles Verlangen sehen wir in Hannover recht viel. Das will ich Ihnen vielleicht nochmal ganz kurz am Rande zeigen, weil wir dort die sogenannte Sex-at-Brain-Studie gemacht haben. Bei uns melden sich immer wieder Männer, mehr Männer als Frauen, die sagen, ich habe mein sexuelles Verlangen nicht mehr unter Kontrolle. Ich bin viele Stunden im Netz unterwegs, lade mir diese Bilder runter, konsumiere das. Und wir haben dann eine recht große Studie gemacht, groß deswegen, es ist zahlenmäßig jetzt nicht groß, aber groß deswegen, weil alle auch neurobiologisch untersucht wurden. Groß ist die damit assoziierte Internetbefragung. Da haben über 1000 Menschen teilgenommen. Die war recht groß und die war insofern auch beeindruckend, als dass sich 600 Männer meldeten und über 400 Frauen meldeten, die auch sagten, ich habe damit ein Problem. Das hat uns überrascht, weil die Frauen kommen nicht in unsere Sprechstunden in der Regel. Das sind wirklich nur Einzelfälle. Online haben die sich gemeldet und gesagt, ich habe damit ein Problem. So 600 zu 400 ungefähr. Da waren wir überrascht. Und was sieht man bei diesen Menschen? Tabellen sind nicht toll anzusehen, deswegen fasse ich Ihnen das zusammen. Und das trifft jetzt heute wieder unser Thema. Man sieht bei diesen Menschen vor allem viele Komorbiditäten, nämlich, dass sie relativ häufig Depressionen haben. Und das ist ja heute unser Thema. Das ist Lifetime. 50% versus 13%, und das ist aktuell 15 versus 0%. Das sind die gesunden Kontrollen hier, das sind die Menschen mit Sexsucht. Und sie haben auch noch vieles anderes. Sie haben zum Beispiel maladaptive Emotionsregulationsschemata. Die können ihre Gefühle nicht gut regulieren. Das versuchen sie ja mit Sexualität stattdessen. Und sie sind auch oftmals Alexithymen. Sie haben auch Schwierigkeiten, Gefühle zu benennen, zu erkennen. Das ist so ein bisschen, wir Männer sind da schlechter als Frauen. Und sie haben oftmals negative Erfahrungen in Beziehungen. Also Sie sehen, das ist ein hochspannendes Klientel, eben auch mit Komorbiditäten. Sie haben nicht unbedingt mehr Süchte, jetzt im Sinne von Alkohol oder sonst irgendwelche körperlichen Probleme. Also Sexsucht ist nochmal ein großes Thema, aber bislang nur so in Spezialzentren versorgt. Depression als Ursache sexueller Störung. Wagen wir mal einen kurzen Blick darauf. Wir sehen, es gibt immer eine bidirektionale Beziehung auch zwischen zum Beispiel Sexualität und Depression. Wenn man eine Depression hat, ist das Risiko um 50-70% erhöht, auch sexuelle Probleme zu haben. Wenn ich sexuelle Probleme habe, ist das Risiko leider auch erhöht, depressive Erkrankungen zu entwickeln. Und eine Sache kann man sich merken, die depressive Anhedonie, also die Lustlosigkeit, dieses Fehlen von Motivation, ist ja oftmals dann eben auch eine sexuelle Anhedonie. Das sind die gleichen Systeme, das dopaminerge System insbesondere. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann ist das nur nachvollziehbar, dass Sexualität auch nicht gut funktioniert, bis auf diese Ausnahmen, die Sie eben gesehen haben. Dieser kleine Anteil an Männern sicherlich, die eben Sexualität scheinbar auch als so als eine Art Antidepressivum nutzen. Die surfen dann stundenlang zum Teil so auf dieser Welle von sexueller Erregung, erzählen die, dass sie viele Stunden dann eben auch Selbstbefriedigung machen, die den Orgasmus ganz lange hinauszögern, weil sie wissen, danach kommt die Sättigung, danach spüren sie auch die Depression wieder. Also das ist eher ja ein dysfunktionales Verhalten dann bei so einer kleinen Gruppe von Männern, die damit versuchen, ihre Depression ein Stück weit zu behandeln. Ja, ansonsten, was ist sonst noch gemeinsam? Zum Beispiel Selbstbeobachtung, Versagensängste, Ruminieren bei der Depression sind auch nicht förderlich für die Sexualität. Dieses Grübeln, diese Selbstzweifel, die Versagensängste haben wir sowieso als ein Thema bei sexuellen Funktionsstörungen. Wir haben bei Depressionen überhaupt HPA-Achsenaktivierung. Wir haben einen erhöhten Sympathikotonus, Stress. Und das sind natürlich Faktoren, die in Bezug auf sexuelle Funktionen ungünstig sind. Und ich sprach auch schon von der Amygdala-Aktivierung bei der Depression, aber vor allem als Zeichen für Angst oder für negative Emotionen. Wir haben ja eine leichte Amygdala-Aktivierung durchaus auch bei sexueller Erregung. Das sind natürlich auch unterschiedliche Areale. Aber hier dominiert natürlich insbesondere die Angst, die Unruhe, die Depression. Und wir haben eine Dysbalance zwischen Exzitation und Inhibition in diesem Fall. Gehen wir einen Schritt weiter, gucken wir mal auf die Frage Antidepressiva als Ursache sexueller Störungen. Über die Depression könnte man jetzt noch lange sprechen, aber Antidepressiva wollen wir uns ja auch etwas genauer anschauen. Wir haben ja die Leitlinie im deutschen Sprachraum von der DGPPN oder AWMF 2015, hier nur mal so ein Ausschnitt und eine ganze Reihe von Substanzen, die wir ja einsetzen können. Hier oben nochmal die älteren Substanzen, die trizyklischen Antidepressiva, hier unten dann die große Gruppe der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Da hat man einfach mal so ein bisschen stiefmütterlich das Wort Dioxetin mit reingetan. Werden wir gleich sehen. Dioxetin ist natürlich nicht ein reiner Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, sondern macht auch ganz viel postsynaptisch. Das müssen wir uns gleich nochmal genauer angucken. Und hier nochmal MAO-Hämmer. Und da gibt es dann eben immer entsprechende Meta-Analysen, die zeigen, wie wirksam ist denn welches Medikament. Die muss man mit Vorsicht genießen, diese Meta-Analysen. Aber da sie relativ neu ist, habe ich sie nochmal mitgebracht. Und Sie sehen hier rechts, alle Substanzen, die man hier untersucht hat, sind wirksamer als Placebo. Ja, zum Glück, aber sonst wären sie auch nicht zugelassen, ist ja ganz klar. Ein bisschen Schlusslicht ist das Reboxetin. Wir haben hier, das ist in Deutschland auch nicht mehr erstattungsfähig, wir haben hier eine große Mittelgruppe, hier vorne nochmal das etwas, oder das ältere Amitriptylin und dann hier eine große mittlere Gruppe mit SSRIs, SNRIs und einigen anderen Substanzen, die dort gut einsetzbar sind und überwiegend auch gut toleriert werden. Jetzt die Frage sexuelle Dysfunktion. Wie häufig sind die eigentlich? Hier mal eine Meta-Analyse, die man eigentlich jetzt nochmal neu machen könnte mit einigen zusätzlichen Substanzen. Ich habe Ihnen aber noch ein paar Ergänzungen dazu geschrieben. Rechts sehen Sie die Substanzen, Fluoxetin, Paroxetin, Citalopram, Venlafaxin, Sertralin, welches alles sehr gute Antidepressiva sind. Überhaupt gar keine Frage, gerade auch insbesondere Sertralin, gute kardiovaskuläre Verträglichkeit. Aber leider Spitzenreiter in der Rate sexueller Dysfunktion hier bis zu 80% oder in entsprechend hohes Odds Ratio. Eine mittlere Gruppe in Gelb, Mirtazapin, Fluvoxamin, Escitalopram, Duloxetin, die beiden sind jetzt im deutschsprachigen Raum nicht üblich. Interessanterweise dieses Escitalopram, könnte sein, dass sich das nochmal abgrenzt von seinem Vorläufer. Und Sie sehen ja rechts, links dann eine grüne Gruppe, die machen sehr selten sexuelle Dysfunktion oder auf Placebo-Niveau. Bupropion, bei uns noch das Argomelatin, Moclobemid zur Verfügung und noch ein paar andere Substanzen, die ich hier unten aufgeführt habe, Tierneptin, Trazodon, Vilazodon und das Vortioxetin, die alle hier in die grüne Gruppe gehören. Und Sie sehen so ein bisschen als Regel, immer dann, wenn ich einfach nur den serotonergen Tonus erhöhe, was ja funktioniert für die Depressionsbehandlung, habe ich leider eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, auch sexuelle Dysfunktion auszulösen. Hier für Sie mal zum Verständnis eine deutsche Untersuchung, um zu verstehen, was und wo passiert denn da eigentlich. Gesunde Männer, die mal 20 Milligramm Paroxetin genommen haben oder 150 Milligramm Bupropion, das macht ja nur das Noradrenalin und das Dopamin hoch, nicht das Serotonin. Also das Bupropion ist sexualmedizinisch auch eine interessante Substanz. Und wir sehen hier, die Rate an sexuellen Dysfunktionen ist bei Bupropion auf Placebo-Niveau oder mehr oder weniger so, wie es zu Beginn war. Bei Paroxetin, selbst bei diesen sonst völlig gesunden Menschen, mehr sexuelle Dysfunktion. Jetzt die Bildgebung dazu. Was passt da, wenn man diesen Menschen dann im FMRT Bilder zeigt, die sexuell erregend sind? Da sehen wir gucken hier auf den Gyrus cinguli, eine ganz wichtige Struktur bei der Prozessierung von Emotionen und auch von sexuellen Reizen. Und da sehen wir hier in Rot, das ist das Paroxetin im Vergleich zu Bupropion oder Placebo. Da sehen wir eine Minderaktivierung hier in hinteren Anteilen des MCT, dieses medialen Gyrus cinguli, in vorderen Anteilen AMCC, aber auch im prägenualen ACC oder im subgenualen sehen wir überall in Rot die Aktivierung, sprich die Männer respondieren nicht mehr so stark auf sexuelle Reize, während sie das Paroxetin einnehmen. Mittlerweile weiß man das auch, also in der Zellkultur, da brauche ich jetzt im Detail nicht darauf eingehen, sieht man eben auch, dass das Dopamin runtergefahren wird. Hier ist mal Paroxetin mit Argomelatin im Vergleich. Also das Paroxetin ist wirklich in der Lage, den dopaminergen Turnover runterzufahren. Gibt es Alternativen? Da ich mal die Substanz Vortioxetin, über die wir uns ja heute auch mal unterhalten wollen, sie ist interessant, weil sie ist multimodal. Multimodal heißt, sie hat zwei ganz unterschiedliche Wirkmechanismen. Der eine ist, es ist ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Hier sind wir sozusagen präsynaptisch an den Transportern. Und hier sind wir postsynaptisch an Rezeptoren, wo Vortioxetin in der Lage ist, entweder einen agonistischen Effekt auszuüben oder hier in schwarz einen antagonistischen Effekt auszuüben. Und Sie sehen schon, der einzige rein agonistische Effekt, den Vortioxetin postsynaptisch oder auf diese Serotoninrezeptoren hat, ist bei 5-HT1A. Das war ja genau der einzige Serotoninrezeptor, der günstig ist auf sexuelle Funktionen. Also insofern gucken wir da gleich nochmal auf Daten, wie sich Vortioxetin bei Sexualität eigentlich verhält. Und bei 5-HT3, 5-HT7 haben wir rein antagonistische Effekte und diese antagonistischen Effekte sorgen dann an zweiter Stelle dafür, dass zum Teil Dopamin, zum Teil auch Noradrenalin und Serotonin angehoben wird, darüber positive kognitive Effekte gemessen werden können, über eine Erhöhung des serotonergen Tonus aber auch Ängste gelindert werden können. Und darüber kann man dann zum Teil, man hat es jetzt auch noch nicht bis ins letzte Detail verstanden, die Effekte ganz gut erklären. Recht umfassendes Studienprogramm, nur mal so als Impression, relativ viele Menschen damit untersucht worden. Ich gehe nur mal auf eine Sache ein, auf das Thema Verträglichkeit und Nebenwirkungen jetzt. Und das ist so eine der ersten Studien hier von dem Spanier Alvarez. Vortioxetin 5 oder 10 Milligramm im Vergleich zu Venlafaxin, also dem Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, auch eine vernünftige Dosis hier, 225 Milligramm, also da, wo es auch wirklich dual wirkt. Und hier unten nur mal die Sexualität rot eingerahmt bei 5 oder 10 Milligramm, also noch im niedrigen Dosisbereich, noch nicht 15 bis 20, sehen wir hier so gar kein Signal aufleuchten in Sachen Anorgasmie, verzögerte Ejakulation oder Erektionsstörung. Und bei Venlafaxin schon so erste Anzeichen, das sind meistens ja nur spontan berichtete sexuelle Nebenwirkungen. Wenn man jetzt aktiv danach fragt, ist die Rate in der Regel viel höher. Es ist eben auch wichtig, so etwas aktiv zu fragen. Und in dieser Studie hat man sich speziell die Menschen mal angeschaut, die gesagt haben, ich habe eine Depression und ich bin auch ganz gut behandelt eigentlich bezüglich meiner Depression, nämlich zum Beispiel mit Citalopram, Paroxetin oder Sertralin. Aber ich habe leider, ich bin raus aus der Depression, aber habe ich leider sexuelle Dysfunktion. Diese Menschen sind in diese Studie eingeschlossen worden mit der Option, ein anderes Präparat auszuprobieren. Sind dann immerhin über 400 Menschen gewesen an verschiedenen Zentren und hat denen entweder Escitalopram angeboten und hat das, also noch ein anderes SSRI, oder hat das mit Vortioxetin verglichen. Wenn Sie sich erinnern, Escitalopram war ja in der gelben Gruppe, ne, in der Mitte. Also wahrscheinlich war man hier relativ mutig mit der Wahl von Escitalopram. Man hätte vielleicht auch einfach verblindet das alte Medikament weitergeben können. Man war hier verhältnismäßig mutig und man sieht auch, wie das so häufig ist in Studien, beide Gruppen profitieren. Bei beiden Gruppen wären sexuelle Dysfunktionen seltener. Aber man sieht auch hier in etwas dunkleren Blau-Violett, dass unter Vortioxetin die Verbesserung, hier das ist dieser Change of Sexual Function Questionnaire, 14 Fragen, dass da die Verbesserung stärker, signifikant stärker, gerade zum primären Endpunkt nach 8 Wochen, signifikant stärker ausgeprägt ist. Sprich, eine Umstellung lohnt sich. Patienten bleiben stabil, keiner hatte hier Rückfälle. Man sieht das auch nochmal auf den Subskalen. Man hat hier ganz klassisch mal nach Verlangen, Erregung und Orgasmus eingeteilt. Da ist Vortioxetin besser als Escitalopram. Man hat hier nochmal in andere Dimensionen eingeteilt. Freude, dann Desire, Häufigkeit und Ausmaß, Stärke, wie starkes Verlangen ausgeprägt. Hier noch Erregung, Erektion und Orgasmus, noch ein bisschen andere Einteilung. Bei 4 von 5 ist es dann auch signifikant. Also diese Umstellung kann man machen. Viele haben ja Angst vor Umstellung. Man hat hier gesehen, dass die Patienten stabil geblieben sind. Es gibt auch Meta-Analysen zum Thema Sexualität, insbesondere Vortioxetin wurde sehr viel verglichen mit Duloxetin, auch eine gute Substanz, auch gewisse prokognitive Effekte. Was sieht man hier? Wir gucken nur mal in den roten Bereich hier oben, das sind jetzt alle Patienten aus dieser gepoolten Analyse und was man sieht im Vergleich zu Placebo ist Vortioxetin bei 15, 15 oder 20 Milligramm auf gar keinen Fall schlechter als Placebo, was sexuelle Dysfunktion anbelangt. Und Duloxetin steht hier in der untersten Zeile wiederum, das hebt sich ab von Placebo, sprich bei Duloxetin 60 Milligramm muss ich einfach häufiger mit sexuellen Dysfunktionen rechnen. Bei 5 Milligramm Vortioxetin war sogar dieses recht strenge Non-Inferioritätskriterium erreicht. Das ist so ein statistisches Maß, was dann nochmal recht streng ist. So viel zum Thema Sexualität, Vortioxetin, aber auch andere Substanzen, wie wir gesehen haben, die dort sicherlich interessant ist. Hier auch nochmal, was ich persönlich auch immer sehr wichtig finde, das Thema Lebensqualität, gerade so bei mittel- und langfristiger Behandlung von Patienten. Der SF36 wurde hier eingesetzt, der 8 Domänen hat, auch eine relativ hohe Anzahl von Patienten, Vortioxetin im Vergleich zu Placebo, hier mehr so eine körperliche Dimension mit Schmerzen, hier allgemeines Gesundheitsniveau, hier eher die mentale Gesundheit, physische Funktion, hier mehr so Rollenfunktion, emotional und physisch, soziale Funktion und Vitalitätsgefühl. Und immer da, wo ein Stern oder ein Kreuz dran ist, da sehen Sie, also 5 oder 10 Milligramm Dosis ist eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu Placebo. Das reflektiert indirekt dann ja auch immer so ein klein wenig Verträglichkeit. Weil wenn wir jetzt ganz viel Sedierung hätten, wenn wir jetzt ganz viel Gewichtszunahme hätten, dann sähe das hier gleich ganz anders aus. Okay, das Kleingedruckte ist Ihnen wahrscheinlich besser bekannt als mir hier in Österreich. der Form halber hier auch nochmal gezeigt. Was können wir sonst noch tun? Und da komme ich so langsam zum letzten Teil meines Vortrages und auch so langsam auch als Überleitung zu dem nächsten Vortrag. Ganz einfaches Modell und uralt, Plicit, so ein bisschen schräger Name ja auch, aber das sind hier so die Anfangsbuchstaben von den Wörtern Permission, Limited Information, Specific Suggestions und Intensive Therapy. Also dem Patienten überhaupt signalisieren, dass man mit mir als Arzt, Ärztin über Sexualität auch reden kann. Ich mache das auch in unseren Visiten, selbst auf der Psychotherapiestation, dass ich sage, Mensch, Sie nehmen Sertralin, gutes Medikament, aber geben Sie mir doch Bescheid, falls Sie sexuelle Funktionsstörungen beobachten, die können häufig auftreten, dass wir gegebenenfalls was machen können. Und dann sprechen die Patienten das in der Regel auch offen an. Limited Information ist ja zusammen mit Specific Suggestions so ein bisschen was wie Psychoedukation, wo wir eben auch aufklären, das ist ganz wichtig. Patienten sind häufig ganz dankbar für so Informationen, sind total entlastet, wenn sie zum ersten Mal über ihre Sexualität gesprochen haben. Das sind manchmal schon fast Schlüsselerlebnisse, dass sie sagen, Mensch, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen, dann, insbesondere wenn es um auch sexuelle Neigung geht. Oh, ich mache schnell fertig, bevor die Viren kommen. Kriegen wir aber noch hin. Und die intensive Therapie, klar, das ist dann was für den Sexualtherapeuten, aber ich muss eins sagen, jeder, der in Psychotherapie ausgebildet ist, der hat schon fast alle basalen Instrumente, die auch für Sexualtherapie dann mal nötig sind. Klar braucht man für die Sexualtherapie dann nochmal spezifisches Wissen, aber die Konflikte in der Partnerschaft, das ist ja nichts, was wir nicht sonst auch hören oder kennen. Also insofern bin ich da auch immer so ein bisschen traurig, wenn uns Patienten geschickt werden von Psychotherapeuten, die dann sagen, mein Psychotherapeut möchte mit mir über Sexualität nicht sprechen und hat mich jetzt geschickt. Das ist so ein bisschen schade, weil die basale Versorgung sollte da eigentlich jeder können. Nochmal zum Abschluss auch ein paar Medikamente, die Sie ja vielleicht verschreiben. Ich tue es schon, auch regelmäßig und appelliere auch immer so ein bisschen an unsere Psychiater, das zu tun. Stehen auch in unseren Kompendien überall drin. Sildenafil mittlerweile generisch, günstig, erhältlich. Spannend finde ich nochmal das Tadalafil sicherlich, weil es so eine lange Halbwertszeit hat. Viele beklagen ja, sie können nicht spontan sein. Und da ist das Tadalafil, welches ein, zwei Tage wirken kann, nochmal eine absolute Option. Also diese beiden Substanzen und beide auch generisch erhältlich sind wirklich gut einsetzbar, muss man sagen. Und da können die Patienten probieren, was sie besser vertragen. Klar, durch die Gefäßweitstellung, Kopfschmerzen, Gesichtsröte kann immer mal, oder auch Rhinitis, verstopfte Nase kann immer mal ein Thema sein. Auch nochmal Medikamente zum Thema vorzeitiger Samenerguss. Zugelassen ist das Duloxetin, das Prilegy. Das ist letztlich eine Art SSRI. 1 bis 3 Stunden vorher eingenommen, hat so einen gewissen Effekt auf die intravaginale Ejakulationslatenz, kann man machen. Man kann aber auch irgendwas ganz anderes nehmen, Paroxetin auf Label, wirkt auch gut, vielleicht sogar stärker, bis zu 8-mal. Oder was ich lange benutzt habe, ist ganz Emla-Salbe, haben Sie hier möglicherweise auch Prilokain-Lidokain-Kombination jetzt auch neu zugelassen. Für die Indikation Ejakulatio praecox ist das Fortazin-Spray, ich glaube etwa so 40 Euro kostet da, also eine Ampulle. Vielleicht nochmal etwas angenehmer anzuwenden. Das vermindert letztlich die periphere Sensibilität, darf man auch nicht zu viel von nehmen. Kann die Erektion dann wiederum beeinträchtigen, wenn alles taub ist. Aber klar, wenn ich weniger sensorischen Input habe, kann ich indirekt hier oben natürlich auch die meistens zu starke Exzitation ein Stück weit runterfahren. Ne? Also kein uninteressanter Ansatz, weil im Gegensatz zu hier habe ich nicht gleich eine Substanz im gesamten Körper. Ne? Muss allerdings aufpassen, dass es auch eingezogen ist oder dann Rest des Medikaments abwaschen, damit die Partnerin damit nicht kontaminiert wird. Okay, was gibt es noch? Ja, also wir, Frau Bragagna und ich, wir freuen uns natürlich, wenn jeder vielleicht auch sich weiterbilden möchte. Es gibt eine europäische Gesellschaft, ESSM, es gibt österreichische Gesellschaften. Hier gibt es ja auch tolle Weiterbildungskurse, da bist du ja total aktiv, Ilja. Es gibt in Hannover ein Ausbildungsinstitut in Sexualtherapie, aber das, was da gemacht wird, wird jetzt auch gerade in Österreich gemacht, erfreulicherweise. Da komme ich, glaube ich, dann auch im September nochmal wieder. Es gibt ein recht schönes Buch herausgegeben von Uwe Hartmann aus Hannover, wo Sie all das, was ich jetzt gesagt habe, auch nochmal wiederfinden und vieles nachschlagen können. Sehr nützlich für die Praxis, sehr brauchbar, denke ich. Gut, bei der Hitze. Ich fasse nochmal zusammen. Ich habe hoffentlich deutlich machen können, Depressionsbehandlung verdient gerade in der mittel- und langfristigen Behandlung genaueren Blick, was auch Lebensqualität anbelangt, was Partnerschaft anbelangt, gegebenenfalls auch Sexualität. Da ist es toll, auch unsere Patienten zu fragen, vertrauen Sie auf Ihre sexualmedizinische Basiskompetenz oder bauen Sie sie aus? Anamnese und Beratung ist sicherlich so das, das werden wir ja gleich auch nochmal hören, was basal ist. Und pharmakologische Schritte prüfen, darauf bin ich ja hoffentlich auch ausreichend eingegangen. Hier nochmal zusammengefasst, einfach bei Nebenwirkungen gucken. Ich kann Dosis reduzieren, wenn es denn hilft. Ich kann wechseln, ich kann augmentieren. Augmentieren wäre ja eine Kombination. Das würde ich nur machen, wenn die Depression es auch verlangt, dass ich sage, okay, ich ergänze jetzt noch ein Medikament wie zum Beispiel Bupropion oder was anderes, was sich günstig auf Sexualität auswirkt. Oder mit Argomelatin, Mirtazapin, Vortioxetin habe ich gute Alternativen, wenn Sexualität wichtig ist. Und Sexualtherapeutika habe ich zum Schluss jetzt gerade nochmal gebracht. PDE5-Inhibitoren, Dapoxetin, SSRIs, Fortazin, Spray oder Emla, Salbe. Wir haben sonst nichts groß zugelassen in Europa. Es gibt ja noch andere Substanzen, die immer mal wieder kurz vor der Zulassung stehen. Und dann gibt es noch das EDI, ein Medikament, was in den USA zugelassen ist, aber was letztlich ein Medikament ist, was die Frauen bei sexueller Unlust täglich nehmen müssen und was dann zu einem halben bis einem sogenannten Sexually Satisfying Event mehr pro Monat führt. Also kann man kontrovers darüber diskutieren, ob es das wert ist, dafür jeden Tag ein Medikament zu nehmen. Ich glaube, da sind vielleicht unsere sexualtherapeutischen Interventionen dann vielleicht dann nochmal noch ein bisschen spannender. Oder selbst so eine Substanz, die wir hier so stehen haben, die 4 oder auch das Bupropion, können da manchmal auch schon so ein klein wenig, wenn man es pharmakologisch unterstützen möchte, das Fenster öffnen, dass die entsprechenden Personen vielleicht so ein bisschen sensibler wieder werden für sexuelle Reize. Okay, damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Danke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.